Moin moin, liebe Leute. Ein kleines Vorwort zu diesem Podcast hier. Leider ist mir nämlich beim Aufnehmen ein Malheur passiert und da waren ein paar Settings falsch und leider knacksen beide unserer Tonspuren immer mal wieder über die komplette Dauer des Podcasts. Es tut mir sehr leid, ich kann es leider nicht mehr ändern. Das Einzige, was wir tun könnten, ist den Podcast neu aufnehmen, aber das ist A, zeitlich ein bisschen blöd von uns und B, wenn man über so ein Thema intensiv gesprochen hat, wie wir es jetzt hier gemacht haben, verliert das beim zweiten Mal so ein bisschen Sinn und Zweck und das ist ja auch doof. Wir wollten euch den Podcast jetzt deswegen nicht vorenthalten, wollten deswegen jetzt nicht löschen, denn es ist ja trotzdem ein guter Podcast. Wir können es natürlich voll und ganz verstehen, wenn das Geknackse einem zu sehr auf den Keks geht, dann dreht den Podcast wieder ab und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es tut uns wirklich extrem leid. Mir vor allen Dingen tut es sehr leid, weil ich den Fehler ja begangen habe. Und beim nächsten Mal kommt das nicht wieder vor, versprochen. Für alle anderen, denen das nichts ausmacht, trotzdem viel Spaß bei unserem Gothic-Podcast. Moin, liebe Leute, zu einem neuen Podcast. Ich bin der Sven.
Ich bin der Martin. Seid gegrüßt.
Ja, wir haben uns diesmal einen Anfang einer wunderbaren Spielereihe rausgesucht. Ich wollte gerade tausend Sachen auf einmal sagen. Bei dem Wort wunderbar sind mir viele Momente nochmal in den Kopf geschossen, die nicht so wunderbar waren in der Reihe. Aber ja, mal ein bisschen was aus zumindest meiner Heimat hier. Was man jetzt auch nicht so oft hat, vor allen Dingen in der Zeit, in der es rauskam, nämlich Gothic.
Ja, den ersten Gothic-Teil allerdings nur. Wir wollen nicht über die ganze Reihe sprechen, sondern tatsächlich uns auf den ersten Teil beschränken, weil der einfach so einprägsam war. Ich meine, der zweite Teil ist wirklich auch richtig gut. Das will ich nicht bestreiten. Über den dritten, nach vielen Patches und vielen Jahren, könnte man positiver sprechen. Aber wie gesagt, es soll um den ersten Teil gehen, weil der hat ja tatsächlich ein bisschen was verändert, zumindest bei mir hinsichtlich der Sicht auf Rollenspiele am PC.
Ja, und vor allen Dingen, zum einen kam es zu einer Zeit raus, die jetzt nicht unbedingt günstig war für solche Spiele, denn, 2001, zumindest, das hier war ja Anfang 2001 im März. Und nagel mich nicht drauf fest, aber ein Jahr später oder etwa ein halbes Jahr später oder so kam Morrowind. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Konkurrenz. Und Bethesdas Marke ist da natürlich doch ein gutes Stück größer, auch jetzt im internationalen Bereich, logischerweise, als ein Erstlingswerk von einem deutschen Studio, das vorher eigentlich noch nie jemand gehört hat. Aber trotzdem, wenn man den Entwicklern glauben darf, die auch mal in einigen Interviews so ein paar Insider-Informationen rausgegeben haben, war das Spiel kommerziell doch ziemlich erfolgreich. Ich glaube, ich nagel mich da auf die Zahlen auch nicht mehr fest, das ist lange her, seit ich den Forum-Beitrag gelesen habe. Ich meine irgendwas mit 150 bis 200.000 verkaufte Exemplare oder sowas, was für ein Erstlingswerk aus deutschem Lande echt nicht wenig ist.
Ja, und im Endeffekt war die Konkurrenz ja wirklich groß, wenn man sich das Ganze anschaut, was da rausgekommen ist. Ich meine, ein halbes Jahr zuvor war Baldur's Gate 2.
Ach du, ja, okay.
Ja, ich meine, an Morrowind habe ich im ersten Moment nämlich gar nicht gedacht, sondern eben an die Baldur's Gate-Reihe, die ja auch nicht so lange her ist und die für mich auch eines der ultimativen Rollenspielerfahrungen am PC darstellt. Allerdings, Gothic macht einfach grundsätzlich schon etwas ganz anders. Du hast keine Party, du hast eigentlich auch keine Welt, die es vorher schon gab, zumindest wüsste ich es nicht, sondern ein Original, eine eigene Idee, ein ganz eigenes Setting, eine gewisse Härte auch bezüglich Sprache und Setting, die es vorher in der Form für mich zumindest nicht gab. Und ich wüsste auch auf Anhieb kein Spiel, das in die Richtung, in eine ähnliche Richtung eingeschlagen hätte.
Nee, es hat eine sehr, sehr eigene Art und für die wird es ja auch, glaube ich, am meisten noch geliebt. Also das ist auch das, was ich persönlich jetzt sagen würde, was die meiste Atmosphäre in dem Spiel ausmacht, weil es so eine kernige, das ist so authentisch. Also es wirkt, jeder Charakter, der mit dir spricht, wirkt authentisch. Im Gegensatz zu Auch zu einem Morrowind zum Beispiel, das im direkten Vergleich für mich deutlich schwächer war, auch wenn ich damit jetzt automatisch gesteinigt werde. Aber der Unterschied zwischen...
Ich sag dann nichts dazu. Sonst gehören die Steine alle mir.
Aber die Charaktere waren so ehrlich und so glaubhaft gesprochen vor allen Dingen. Jeder Charakter, alles war gesprochen. Es gab nicht nur einfach Dexboxen. Und da kommt mein Seitenhieb zu Morrowind, denn ich habe keine Lust, mich durch ungefähr, weiß ich nicht, 200 Hotlinks durchzuklicken und zu verstehen, was der Typ mir in diesem Roman gerade sagen wollte. Da ist ein volles Pfund aufs Maul, ist mir dann deutlich lieber.
Ja, wo wir eigentlich schon beim Intro des Spiels sind.
Ja, weil ich finde nämlich eigentlich, was du eben gesagt hast, das unbenutzte Setting, ich fand nämlich am Anfang, dass es sich, das Intro war stimmungsvoll, klar, aber schon klischeebehaftet. Also es geht um eine Fantasy-Welt, in der die Orks die Menschen angreifen und der große Krieg bricht aus und der König fällt, oder der König fällt noch nicht, aber es steht kurz davor. Das war schon so im ersten Moment, dachte ich, okay.
Ja, im ersten Moment, aber dann spielt man auf einmal einen Typen, der in eine Sphäre geworfen wird, ein Gefangenenlager, wo, wenn man versucht raus auszubrechen, einfach vom Blitz getroffen wird. in dieser Sphäre hat sich, weil man eben nicht mehr raus kann, nämlich niemand mehr raus kann, ein eigenes Ökosystem gebildet.
Das Herrliche ist ja auch, wie das eigentlich zustande kam, weil diese Kuppel sollte eigentlich nur als kleines Gefangenenlager dienen oder als Kerker für Gefangene, die in Minen halt arbeiten und Erze schuften für die Waffen und Rüstungen der Krieger zu bauen, für den Krieg zu unterstützen. Aber die Magier, die dieses Kraftfeld aufbauen sollten, haben Scheiße gebaut und haben sich selbst mit eingefangen und die Kuppel ist zu groß geworden. Aber diese Kuppel hat halt wie du schon sagst, du kannst nicht raus, aber Sachen können rein. Das heißt also, es werden immer wieder neue Rohstoffe und der ganze, weil Rohstoffe können durch, nur Lebewesen können nicht durch.
Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Sie waren dort, um in den Minen zu arbeiten.
Ja,
und auf einmal gehörten die Minen den Leuten im Lager. Ja. Sie hatten auf einmal ein Druckmittel gegen den König und die Obersten haben das ja auch voll ausgenutzt in diesem Ökosystem, dass sie gesagt haben, bringt uns Frauen und Alkohol und was weiß ich auch immer, dann liefern wir euch entsprechend das Erz.
Und das ist auch das Erste, was du bei deinem eigentlichen Hauptcharakter siehst, denn du selbst bist einer von diesen bösen Jungs. Ich glaube, es wurde nie aufgeklärt, was du gemacht hast. Aber
genauso wie der Name nie aufgeklärt wurde.
Genau, du bist der namenlose Held. Und du wirst ebenfalls in diese Kuppel gebracht. Und bei dir ist direkt auch schon eine von diesen sehr, sehr schwach begleiteten und im Nachhinein für, ich glaube, es gibt immer noch so ein paar Internetgruppen, die sich lauthals darüber beschweren, wie Frauen in diesem Spiel dargestellt werden. Denn die haben nicht wirklich einen großen Sinn. Ich glaube, die haben 3 Sprachsamples und sind sehr wenig angezogen. Mein Gott, das ist ein Mittelalterspiel. Es passt halt zur Atmosphäre. Man muss nicht in alles immer was reininterpretieren.
Ja, man muss davon kein Freund sein, aber wenn man das in der Welt so sieht, wie es ist, dann ist es sehr stimmig. Weil, wie du sagst, es versucht eigentlich das mitteleuropäische Mittelalter ein wenig darzustellen und da haben Frauen ja halt leider relativ wenig zu sagen gehabt. Vielleicht wäre es nicht ganz so dunkel gewesen, wenn es anders gewesen wäre, aber diesen Diskurs werden wir jetzt nicht anreißen.
So ist es. Naja, aber das ist halt schon ganz spannend. Naja, also du stehst auf jeden Fall an dieser Klippe zu dieser Kuppel und der Gerichtsvollzieher, der Richter steht vor dir und sagt, okay, du gehst jetzt da rein. Und dann wirst du aber kurz nochmal aufgehalten von einem Nachrichtenüberbringer, der eine Nachricht überbringt, lustig. Und der hat einen Zettel dabei, den du unter gar keinen Umständen aufmachen darfst und nicht selber lesen darfst. Den sollst du zu den Feuermagiern im alten Lager in dieser Kuppel bringen. Und damit wirst du dann sehr unsanft ins Nichts gestoßen.
Genau, du wirst runtergestoßen und das Erste, was du in deiner neuen Heimat siehst, ist eine Faust.
Die seltsam, sehr seltsam animiert ist. Ich liebe dieses Intro alleine für den Moment, wie diese Faust so total körperlos auf dich zukommt. Das ist schön. Naja, erstmal volles Pfund aufs Maul. Da wird schon alles klar gemacht.
Genau, und das ist eben auch das Setting, in dem man da ist. Eine sehr raue Atmosphäre. Man wird aber also Mord ist trotzdem verpönt dort. Ja. Also das ist ganz wichtig. Allerdings das Recht des Stärkeren herrscht.
Richtig.
Aber ja. Das Stärkere kann auch der Klügere sein, der sich mit den richtigen Leuten verbündet.
Ganz genau, denn Leute zum Verbünden gibt es auf jeden Fall genug. Die Kolonie ist voll gefüllt und zwar eigentlich schon fast überfüllt für ihre Verhältnisse. Insofern soweit, dass sich die Lager im Prinzip aufgesplittet haben. Früher gab es das große Lager, die große Stadt im Zentrum dieser Kuppel. Aus der haben sich dann drei Parteien gebildet, die Leute, die im alten Lager blieben und quasi der ganzen Erzschürferei so treu bleiben und sagen, okay, wir wollen unser Geld, unsere Vergnügung und unser Essen und dafür machen wir den Quatsch.
Ja, das, was am ehesten an eine rechtschaffende Gruppe kommt, wenn man so will.
Ja,
wie gesagt, auch hier geht's rau zu, es ist organisiert, es gibt eine klare Hierarchie und man ist dort auch relativ sicher, wenn man regelmäßig das Erz abgibt, um das Schutzgeld zu zahlen. Ja, die Währung da drinnen ist auch Erz, was ja sehr, sehr stimmig und passend ist.
Richtig, denn was wäre Geld wert in der Welt, in der du eigentlich nichts mehr kaufen kannst gegen Gold? Macht also durchaus Sinn. Die anderen Lager ist das neue Lager, das sich davon abgekapselt hat. Das ist eher so, das sind halt die Rebellen. Die wollten weg und die wollten ihr eigenes Ding machen, haben sich in eine der Erzminen verkrochen und forschen da mit den Wassermagiern. Die Feuermagier sind in dem alten Lager, die Wassermagier sind im neuen Lager und dort forschen sie im Prinzip nach der Vernichtung dieser Kuppel, sodass das Ganze beendet werden kann. Und dann gibt's
noch Barriere.
Ja, genau, die Barriere, danke. Endlich mal ein richtiger Name dafür. Und dann gibt's noch, die irgendwie niemand beim ersten Mal wählt, aber dann irgendwann doch mal ausprobieren will, weil sie einfach lustig sind, nämlich die Sumpfspinner.
Ja, das Sumpflager. Ja, es sind die Sumpfspinner, sie sind permanent auf Drogen, sie bauen da Kraut an, das sie aber gut für gutes Erz verkaufen können überall, weil jeder will einen Anteil haben, da was zu rauchen. Aber es hat mich auch von Anfang an fasziniert, man kommt dort ins Lager, überall stehen Wasserpfeifen, es ist eben diese Sumpfatmosphäre, dann raucht man selbst was, das Bild verschwindet, man kriegt Erfahrungspunkte, was zum Teufel?
Sumpfkraut, das gute alte Sumpfkraut. Der gute alte grüne Novize. Fun Fact, ich hatte jahrelang einen Charakter in einem MMO, der grüner Novize hieß. Und jeder wusste, worauf ich anspiele. Eine sehr schöne Gruppe, aber schon ziemlich Banane. Deren großer Twist ist, dass sie eigentlich, die wollen mit allem anderen nichts zu tun haben. Die glauben an ihren Schläfer. Und der Schläfer ist diese gottähnliche Kreatur, die ihnen in den Träumen, in den Sumpfgrasträumen erscheint und sie ins, weiß ich gar nicht, was ist das tiefere Ziel davon, sie in die Glückseligkeit führt oder einfach nur sagt, chillt ein bisschen im Sumpf, keine Ahnung, so richtig
ja, klar. Sie wollen ihn schon erwecken, darum geht's ja. Wahrscheinlich.
Nur was soll er da machen?
Darüber habe ich tatsächlich nie so genau nachgedacht.
Ich glaube, die auch nicht.
Typische, beschwör den verdammten Erzdämon und er bringt dir Glück, wenn du dir nicht vorher die Eingeweide rausreißt.
Ja, was willst du da machen? Willst du beim Schläfer einen Bauch reiben oder wie? Was? Das ist irgendwie, naja,
damit er dann ein Bäuerchen lässt oder wie?
Ein Schläferbäuerchen.
Naja. Nach dem Aufwachen, das ist manchmal notwendig, ich weiß das.
Also die sind ein sehr eigenes Volk, aber irgendwie auch witzig damit und es macht ganz viel Spaß, mit denen zu spielen. Diese verschiedenen Lager haben auch verschiedene Arten, wie man spielt. Man kann im Prinzip, und das ist das Schöne bei Gothic gewesen, man kommt rein als leeres Blatt Papier. Man kann nichts im Prinzip, man kann nicht besonders gut Fernkampf oder Nahkampf, man kann quasi keine Magie und kann sich selbst mittels der Spielweise eigentlich entscheiden, was möchte ich denn sein? Möchte ich ein Feuermagier sein? Möchte ich mich denen anschließen? Möchte ich mich den Wassermagiern anschließen? Möchte ich im Sumpflager Magie lernen? Oder möchte ich in einem von den anderen Lagern ein oder zwei Hand- oder Fernkampf lernen? Es gab immer so gewiss, ich weiß nicht, ob sich das wirklich dazu ausgewirkt hat, aber das alte Lager war für mich immer eher das Nahkampflager, das neue eher der Fernkampf und für mich war das Sumpflager immer so die Magiergilde. Hatte ich irgendwie so ein Gefühl, dass das mehr präsent war in den jeweiligen Lagern.
Ja, wobei man konnte es eben, dadurch, dass es Wasser- und Feuermagier gab, konnte man sehr wohl magisch spielen auch in den anderen Lagern.
Ja, ja.
Und für mich war das bezüglich Fernkampflager, das neue Lager war für mich das Zweihandkampflager ein bisschen.
Oh, okay. Ja, wie gesagt, gefühlt. Es ging ja alles. Also es war komplett offen.
Vor allem, auch wenn du dich für ein Lager entschieden hast, gewisse Charaktere blieben relativ neutral. Die haben sich quasi überall Freunde gemacht, im weiteren Sinn nachvollziehbar, weil quasi ein Backup, was ist, wenn der Herrscher gestürzt wird, dann habe ich hier dort in dem und dem Lager noch ein paar Freunde, kann mich zurückziehen. Also da gab es ein paar solche Charaktere. Ja. Was ich auch sehr spannend fand, weil du eben das Lernen ansprichst, das war ja nicht nur auf Kampf beschränkt, sondern man konnte auch Schleichen lernen, Schlösser knacken, um noch sehr typische Sachen zu beschreiben. Allerdings, wenn man die richtigen Leute gefunden hat, hat man auch gelernt, gewisse Tiere zu häuten, um dann das Material zu verkaufen und solche Dinge. Und das ist wahnsinnig spannend, auch immer beschrieben gewesen, weil dieses Lernen funktionierte ja wirklich über Lehrmeister und das war zum ersten Mal für mich, dass ich das erlebt habe in einem Spiel, weil man brauchte zwei Erfahrungspunkte, die teilweise auch 1:1 aufgerechnet wurden, zum Beispiel bei den Attributen wie Stärke und Magie, ich glaube, das waren nicht die zwei, nein, Stärke und Geschick so.
Ja, das ja, gab da, mehr, glaube ich. Wurde
ja, die, das sind die zwei wichtigsten, ich habe nie viel Magier gespielt. Nee. Aber auf jeden Fall die wurden 1:1 aufgerechnet, aber andere Sachen eben weniger. Aber du musstest immer ein paar Erfahrungspunkte übrig haben. Dann haben dir diese Leute das erklärt, im Detail zum Teil. Ja, und das Messer musst du dort ansetzen, um den Wolf das Fell über die Ohren zu ziehen, im weitesten Sinne. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr stimmig. Es war mir klar, dass das zu wenig Details sind, als dass man es wirklich lernen könnte. Ich meine, ist eh logisch. Aber es war, hat das einfach so ein bisschen widergespiegelt. Und genau das macht die ganze Atmosphäre des Spiels, finde ich, aus. Es war authentisch. Ja. Durchgehend.
Extrem. Weil also, du hattest nie, ich fand, du hattest, außer die Bugs, wozu wir bestimmt auch noch kommen, hatte ich nie wirklich in dem Spiel einen Moment, wo es mich aus dem Spiel rausgerissen hätte. Alles war immer sehr, sehr schön. Gut, es gibt ein Element in dem Spiel, das ein bisschen seltsam ist im ersten Teil, da kommen wir vielleicht gleich dazu. ein bisschen Promotion, Cross-Promotion, aber es war ein bisschen komisch. Aber ansonsten war das für mich immer ein extrem stimmungsvolles Spiel. Und das ist größtenteils abhängig von den großartigen Sprechern.
Einerseits das, andererseits finde ich allgemein von der Atmosphäre im Lager. Wenn es Abend wurde, sind die Leute in ihre Betten gegangen. Am Tag hatten sie teilweise auch ein oder zwei Orte, wo sie sich niedergelassen haben. Wenn du dich zu nah an jemanden vorbeischleichen wolltest, um in ein Haus zu gehen, um die Truhen zu plündern, wurdest du sofort, ist der sofort dir nachgelaufen, hat die Klinge gezogen. Und das alles war einfach untypisch, weil ja, bei Baldur's Gate wurdest du teilweise auch erwischt, wenn du gestohlen hast. Allerdings, wenn du Truhen ausgeräumt hast, in sehr wenigen Häusern, zumindest beim ersten Teil, soweit ich das im Kopf habe, so sehr wie bei Gothic, da musste ich mich anpassen an diese Art und Weise, so sehr wie bei Gothic war es einfach vorher nie für mich in einem Spiel, dass ich nicht einfach Truhen ausräumen durfte.
Übrigens ein geiler Moment, der auch quasi, in dem das nochmal im Spielgeschehen mit eingefangen wird. Im alten Lager gibt's das alte Lager ist quasi in einer Kreisform aufgebaut und die Reicheren wohnen in der Innenstadt, in dem Schloss und dann geht's immer weiter nach außen, immer ärmer im Prinzip bis zur Stadtmauer und die äußere Mauer, die sind halt komplett die Häuserreihen entlang und ein Haus oder immer mal wieder ein paar Häuser, die weiter rausstehen und bis in den Weg reingehen. Und du kannst nicht einfach um das Haus rum, weil die alles so in den Höhen abgestuft sind. Also du würdest einfach eine Klippe dann runterfallen, irgendwie von 2-3 Metern. Deswegen musst du durch das Haus durch. Und weil jedem auf den Keks ging, dass dieser Typ sein Haus einfach mitten auf den Weg gebaut hat, haben sie einfach 2 Türen reingerissen. Und damit geht halt jetzt jeder immer quer durch seine Wohnung durch. Und wenn du das halt das erste Mal machst, dann geht er auch sehr aggressiv auf dich los und schreit dich zusammen, warum schon wieder irgendjemand einfach in seiner Wohnung durchlatscht. Er will doch nur seine Ruhe haben.
und genau das zieht sich aber durch. Und eben gut gesprochen.
Ja, fantastisch
gesprochen. Das ist es ja, weil du kaufst den Leuten das ab.
Es ist tatsächlich, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie dieses Spiel in anderen Sprachen wirkt, also wie das jetzt in Englisch zum Beispiel wirkt, weil so viel von der Wortwahl, von der Sprachart und von den Sprechern selbst abhängig ist, alles davon ist wirklich fantastisch und sehr passend zum Spiel, dass ich stelle mir das unfassbar schwer vor, die Atmosphäre zu übertragen auf Englisch.
Ja, ich meine, eine Atmosphäre, die halt multilingual ist, ist aber auch die Bedrohung, die von vielen Orten ausgeht. Ja. Gerade zu Beginn verlässt du keine Wege. Du gehst nicht in diesen Wald hinein, dort bringt dich alles um.
Ja.
Das habe ich auch zuvor in dem Ausmaß selten erlebt, dass du eigentlich überall hingehst, weil eigentlich ist es eine Open World.
Ja, richtig.
Sie wird aber massiv dadurch eingeschränkt, wo du hingehen kannst.
Vor allen Dingen, das ist halt, es ist nicht so ein offensichtlicher, oh, da ist ein Lebensbalken über diesem Monster eingeblendet und links vom Lebensbalken steht ein Totenkopf oder ein hoher Level und ich weiß, oh, da gehe ich auf gar keinen Fall hin, sondern das ist ein völlig natürliches Entdecken von, ich gehe in diesen Wald rein und am Anfang sehe ich vielleicht noch eine Handvoll Scavenger, die am Anfang auch fies sind, das sind solche Vogelwesen, aber die sind noch besiegbar, aber sobald man tiefer in den Wald reingeht, sieht man ganz andere Kreaturen, wie zum Beispiel den Schattenläufer. Und dann braucht man nicht groß überlegen, ob man den eventuell schaffen könnte. Das ist ein gigantischer Bär-Wolf-Schwarzvieh-Riesending. Da geht man nicht spontan mal drauf los und guckt mal.
Mit einem Horn. Abgesehen davon, dass sie eben das auch in den Erzählungen von den verschiedenen Leuten, die mit denen du reden kannst, drinnen haben. Die sagen dir, wenn du einem Schattenläufer begegnest, lauf und hoff, dass er dich nicht einholt. Irgend solche Geschichten werden dann erzählt. Allgemein, die Monsters werden schon beschrieben, auch von den Dorfbewohnern. Und natürlich die Sumpfhaie im Sumpflager. Die ganz fies sind.
Ja, das ist, also die sind nicht nur sehr ätzend zum Bekämpfen, weil die ziemlich stark sind, was nochmal ein Grund ist, warum zum Teufel parkst du dein Lager in einem Gebiet, wo diese Viecher rumlaufen. Aber
wegen dem Schläfer.
Ja, Entschuldigung. Aber diese Viecher sind auch noch wirklich extrem widerlich. Also ich finde die optisch und von der Geräusch, das sind halt gigantische Würmer. So ein bisschen, wenn jemand Tremors gesehen hat oder so ein bisschen in die Richtung. Riesige Würmer mit riesigen Mäulern, die so in drei Lappen aufgehen und da sind zigtausend Zähne drin. Das ist sehr angenehm.
Ja, also waren ziemlich widerlich, aber die Standardtaktik war, wenn man ein zu starkes Monster hatte, zu einem starken NPC zu laufen.
Exakt, ja. Präferiert am besten die NPCs, die nicht sterben können. Davon gab es so eine Handvoll, die waren wichtig für die Handlung und waren dann untötbar. Und allerdings muss ich sagen, das ist auch ein Problem des Spiels manchmal gewesen, das ab und zu dann auftauchte, dass man gerne mal an NPCs geraten ist, die, wie du schon sagst, die reagieren sehr schnell auf dich. Und es kann halt mal sein, dass du dich verklickst. Oder es kann mal sein, dass du die falsche Taste drückst. Und dann hast du halt ein komplettes Lager am Arsch. Das ist äußerst unangenehm und kann sehr schnell mal passieren. Ich will nicht wissen, wie oft ich beim Händler die falsche Taste gedrückt habe und habe ihn auf die Kante gehauen, statt ihn anzureden. Oder ich habe im falschen Moment die Waffe gezogen. Oder was halt leider auch manchmal passiert, dich fordert jemand heraus, und der Trick bei dem Spiel war immer, wenn dich jemand herausfordert, lass dich einmal schlagen, dann ist jeder auf deiner Seite. Wenn du als erstes schlägst, ist jeder auf der Seite des Gegners und das ganze Lager greift dich an. Das passiert unglaublich oft, wenn man nicht drauf achtet. Und in diesem, wie gesagt, in Gothic bekommst du, in dieser Welt bekommst du nichts geschenkt. Also jeder will dir ans Leder.
Ja, also dieses Gefühl der permanenten Bedrohung, an das erinnere ich mich beim ersten Durchspielen sehr, sehr gut.
Ja.
Also das war mal richtig gehend unangenehm. Ja. Irgendwo in Bereiche reinzugehen, wo ich nicht sein durfte.
Auch generell einfach, deswegen mag ich den ersten Teil auch lieber als den zweiten, weil der zweite wesentlich offener war. Im ersten Teil, du bist in einem Gefangenenlager und das wird dir auch sehr schnell bewusst, weil niemand in diesem Lager, egal wie sympathisch er wirkt, wir können auch gerne noch über Diego reden, der dich dann am Anfang direkt aus der Pfütze rausholt, in der du reingeboxt wurdest, aber niemand in diesem Lager will wirklich dein Bestes, jeder will eigentlich sein Bestes und manchmal bist du halt ein gutes Mittel dazu und manchmal stehst du im Weg, aber du hast nie das Gefühl, dass dir irgendjemand in diesem Lager wirklich sympathisch ist und du auf den bauen kannst, hundertprozentig, und das wäre auch ein Fehler.
Ja, absolut. Also eben dieses, gib mir was, dann helfe ich dir,
ja,
zum Beispiel. Oder ich habe Aussicht, dass du mir hilfst oder dass du aufsteigst, deshalb helfe ich dir. Jetzt bin ich dein bester Freund offiziell.
Genau.
Naja, ja, der beste Freund, den besten Freund hatten wir ja ganz vergessen. Der gute Mutt oder wie auch immer heißt.
Ach ja, es ist ein herrlicher, ach Gott, willst du es erzählen?
Ach, das ist so ein wunderbarer Charakter, der will dein bester Freund werden. Wenn du, er spricht dich an von sich aus. Ich meine, das ist ja auch in wenigen Spielen der Fall, dass du angesprochen wirst einfach so. Und dann will er dein Freund sein. Und dann läuft er dir nach und spricht dich wieder an und wieder. Und er läuft dir weiter nach und spricht dich an. Und er läuft dir weiter nach und spricht dich an. Am besten gehst du raus aus dem Lager mit ihm, wo dich keiner sehen kann, und erschlägst ihn, weil sonst hält er nie die Klappe.
Ja, und das ist tatsächlich die gewollte Art und Weise, wie man diesen Gegner, oder Gegner ist er nicht, wie man diesen Bürger aus der Reihe bekommt.
Man muss dazu sagen, man muss ihn nicht erschlagen. In einem Kampf zwischen Bewohnern ist es so, dass sie nur sterben, wenn du einen finalen Schlag ansetzt, wenn sie am Boden liegen und sich winden.
Richtig, du musst sie wirklich erstechen.
Also ja, also man kann ihn einfach umhauen und die Sache hat sich. Man kann ihn dann auch noch seines Erzes entledigen, falls er was dabei hatte, weiß ich gerade gar nicht.
Ich glaube, er hatte nicht viel.
Aber ja, ich muss gerade dran denken, alleine deswegen, weil das hier in der Nähe des Koches ist, dem du, Fleischwanzen, nicht zum Franzen. Das war was anderes, das war DSA. Und das waren affenähnliche, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, da die Fleischwanzen Fleisch ihm bringen sollst, dass er Suppe für alle macht, dann darfst du dir täglich dort Suppe holen und solche Dinge. Ja. Das sind eben die ersten Schritte, dass du eine Stabilität zusammenbringst. Dann suchst du Freunde im weitesten Sinn, also Verbündete. Du suchst dir dann ein Lager aus, das Diego sagt dir auch, dass du die freie Wahl hast im Endeffekt, obwohl er gern hätte, dass du im alten Lager bist, weil dann werden sie stärker, wenn sie mehr werden und so weiter.
Richtig, ja. Du wirst aber auch zu keinem Zeitpunkt jetzt wirklich dazu gedrängt, also du hast direkt von Anfang an im Prinzip wird dann gesagt, okay, hey, Diego hat dir geholfen, hat dir aufgeholfen im Prinzip und das war's und jetzt gehst du in diese Welt rein und ob du jetzt in das alte Lager reingehst, natürlich wäre es angebracht, weil du musst ins alte Lager, um den Feuermagiern den Brief zu geben, den du am Anfang bekommen hast, aber theoretisch kannst du auch direkt einfach ins Sumpflager gehen oder du gehst direkt ins neue Lager, wenn du dich auf den Wegen hältst, kommst du da einigermaßen durch und du kannst auch einfach da anfangen zu questen, also du musst das gar nicht tun, du musst gar nicht im alten Lager anfangen. Es ist halt nur der einfachste, einsteigerfreundlichste Weg, weil dort dadurch, dass da halt eine Hierarchie herrscht bekommst du halt sehr schnell mit, wie das alles funktioniert und hast eine klare Rangordnung. Also es gibt auch Ränge dort. Also, du kannst da anfangen als Buddler, bekommst dann eine entsprechende Buddler-Ausrüstung und wenn du mehr Quests erfüllst und mehr Leute zufriedenstellst, dann wirst du befördert zum Schatten und dann vom Schatten kannst du noch weiter aufsteigen, dann kommst du zum ersten Mal in die Burg rein, ohne dass du Tricks anwenden musst und kannst dann endlich auch deinen eigentlichen Auftrag dort erfüllen mit den Feuermagiern.
Ja, vor allem der Brief an die Feuermagier ist nämlich tatsächlich ein Riesenbonus, den du hast von Anfang an.
Ja.
Das ist ein Vorteil allen anderen Neulingen gegenüber, weil der ist wahnsinnig wertvoll scheinbar. Zumindest wird dir das so eingeredet die ganze Zeit.
Richtig, ja.
Und den will auch jeder haben, weil da ist irgendetwas Wichtiges drinnen.
Ja, gut, es ist klar, du bekommst eine starke Belohnung dafür, wenn du das Ding da oben abgibst. Deswegen sollst du auf gar keinen Fall thematisch irgendwo erwähnen, dass du diesen Brief hast.
Ja, man tut es halt doch trotzdem ein bisschen.
Ja, ab und zu und das ist meistens keine gute Idee. Es gibt auch im alten Lager noch einen relativ seltsamen Moment, den man, glaube ich, sogar verpassen kann. Passiert nur, das ganze Spiel ist in Kapiteln aufgeteilt und wenn man nicht im richtigen Moment im alten Lager ist, dann kommt der Moment gar nicht. Und ich habe ihn durch Zufall beim ersten Durchspielen dann auch bekommen.
Ich ebenso.
Und das war sehr, sehr wirr, denn du gehst dann ins Lager rein, du warst draußen unterwegs, hast gequestet, gehst ins Lager rein, plötzlich kommt jemand dir entgegengerannt, hey, komm zur Bühne, In Extremo spielt. Und du, was? Und du rennst Richtung Bühne, die mich immer bis dahin, das ist direkt neben dem Eingang von der Burg, war eine Bühne mit Instrumenten aufgestellt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Und ja, da spielt tatsächlich In Extremo. Die Charaktere sind, also die Bandmitglieder sind als Charaktere modelliert. Und ich weiß nicht mehr, welchen Song sie spielen. Das ist einer von den altlateinischen.
Herr Manelik, glaube ich.
Kann sein, ja. Oder nee, altlateinisch ist es gar nicht. Altdeutsch ist es, oder?
Ja, es ist alt, sollte altdeutsch sein. Herr Manelik, ja.
Das wird da gespielt. Ich glaube aber ohne Gesang, ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Aber es ist sehr.
Weiß ich auch nicht. Aber irgendwie auch sehr cool.
Ja, das stimmt. Also es ist besser als Jahre später Sacred 2 und, kriege ich es zusammen, die Band Blind Guardian. Die hatte da auch irgendwie ein Konzert und das war eher,
Ja, wie gesagt, es passt einfach dazu. Also In Extremo mit einer mittelalterlichen Nummer, das passt ins Bild, weil ja. Hermanelig ist ja auch nicht von X in Extremo, nee. Sondern ist ja von vielen Mittelalter-Bands gespielt. Mhm. Habe ich schon von mehreren gehört. Ja, aber der Punkt ist der, man entscheidet sich dann irgendwann für ein Lager, allerdings die Haupthandlung führt einen durch alle Lager im Laufe der Zeit. Man Richtig. Braucht überall ein paar Verbündete, man braucht überall zumindest, ja, Verbündete ist vielleicht übertrieben, man hat halt gelegentlich eine Interessensgemeinschaft, wenn man schon nicht verbündet ist. Mhm. Und es ist eine fixe Handlung vorgegeben, der man folgt. Anfangs ist man noch sehr frei, es kommt irgendwann der Punkt, wo man sich schon entlang hangelt an den Quests.
Ja, also es ist, wir haben es ja am Anfang gesagt, es ist eine Open World, also es ist diese Barriere, in der du rumlaufen kannst, die Welt, die ist angenehm groß, das ist jetzt nichts überwältigend Riesiges, wo du erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde in eine Richtung läufst, ohne irgendwas zu sehen. Das ist schon gebündelter, wodurch ich auch finde, dass es einfach mehr Atmosphäre bietet, weil es, naja, es ist halt, du hast keine Leerstellen im Prinzip. Aber ja. es ist in dem Sinne kein Morrowind jetzt zum Beispiel, in dem du einfach alles tust, sondern es ist mehr so ein, naja, ich habe einen Auftrag und den erfülle ich, oder ich gehe woanders hin, bekomme da einen Auftrag und den erfülle ich. Es ist, du hast immer eine Story, du hast eigentlich immer Quests da. Und die Quests waren auch sehr interessant, bezeichnend. Also die waren, du hattest jetzt nicht unbedingt ein Questlog in dem Sinne, sondern du hattest ein Tagebuch, in dem du in kurzen Absätzen quasi deinen Fortschritt in den Quests reingeschrieben hast, als in Tagebuchform. Was auf der einen Seite super stimmungsvoll war, das fand ich angenehmer, als jetzt einfach nur Strichpunkte abzulesen, aber auf der anderen Seite waren halt auch ein paar Sachen dabei, bei Quests, wo du dann echt interpretieren musstest, was er jetzt damit meint, was du jetzt wirklich tun sollst. Und manchmal ging es einfach nicht weiter und du wusstest einfach nicht, was sollst du hier jetzt machen.
Wobei das etwas ist, was ich bei westlichen Rollenspielen, speziell deutschen, eigentlich gewohnt war. Wenn man sich das Tagebuch beim Schwarzen Auge, also die ersten drei Videospiele ansieht, dann findet man da gewisse Parallelen, finde ich.
Ja.
Wobei dort war es weit unübersichtlicher damals, weil du eben bei Dialogen gezielt auch ins Tagebuch was speichern konntest und so weiter. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das genau war, aber darum soll es auch jetzt gar nicht gehen. Aber da war Gothic eigentlich eine positive Offenbarung für mich bereits.
Nein, wie gesagt, ich fand es sehr stimmungsvoll, aber es konnte manchmal ein bisschen...
Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt... Wir hangeln uns dann die Handlung entlang, die dann irgendwann eben dazu führt, dass einerseits wollen die im neuen Lager eben die Barriere zerstören, andererseits wollen die im Sumpflager den Schläfer erwecken und gleichzeitig haben sie Probleme mit Orks.
Richtig, denn ja, und das ist eigentlich so der entscheidende Moment, finde ich, der mir beim ersten Durchspielen sehr gefallen hat. Ich habe mich beim ersten Mal für das alte Lager entschieden und deswegen wirkte das sehr stimmungsvoll. Ja, es lag nahe, beim zweiten Mal war es dann das neue Lager. Aber das war halt genau das Problem. Beim zweiten Mal Durchspielen merkst du halt, dass es da schon eine gewisse Linearität gibt. Denn irgendwann kommst du zu dem Punkt, an dem alles so ein bisschen stark bergab geht in der Stimmung, in der ganzen Barriere. Oder Minenkolonie heißt sie doch.
In der Kolonie, ja.
Ja, und wenn du Mitglied bist des alten Lagers, du aus dem alten Lager rausgeworfen wirst und gar nicht mehr reingelassen wirst, was halt beim ersten Mal so wirkt, als hättest du wirklich irgendwas falsch gemacht. Aber beim zweiten Mal merkst du halt, okay, es ist einfach geskriptet, ab diesem Kapitel ist es zu Ende. Und auch wenn ich in einem anderen Lager bin und ins alte Lager reingehen will, um mit Leuten zu handeln oder mit Leuten zu reden, du kommst dann einfach da nicht mehr rein. Die Türen bleiben für dich dann zu und die Story geht woanders dann weiter. Also es ist, du merkst schon, es ist kein Open-World-Spiel in einem gigantischen Story-Umfang, sondern es ist schon eine relativ lineare Story.
Ja, das tut dem Ganzen aber auch eigentlich im Endeffekt gut.
Ja.
Weil die Story ist nicht überragend. Sie ist gut, sie ist sehr gut erzählt.
Ja, es gibt auch immer wieder Cutscenes zwischendurch, was ich auch sehr angenehm fand.
Aber ich würde sie jetzt nicht als die tollste Story der Videospielgeschichte bezeichnen, bei weitem nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass die Charaktere recht glaubhaft sind, bleibt man da trotzdem ganz gerne dran, ja, und will mehr sehen. Also man muss auch in, oh, da gibt es auch nochmal richtig ekelhafte Gebiete. Du musst nämlich irgendwann in die Minen. Das ist noch davor. Oh, ja. Da musst du für das alte Lager musst du in die Minen des alten Lagers gehen und dort ein bisschen für Ordnung sorgen. Und die Minen sind riesig groß, also sind gigantisch große Komplexe, in denen auch nicht so viel erkundet ist. Also da sind viele Gebiete einfach mit Barrikaden von dem alten Lager zu. Und wenn du da reinrennst, dann läufst du halt erstmal durch völlig schwarze, dunkle Höhlen.
Und Minecrawler.
Das ist wahrscheinlich eines der widerlichsten Monstergeräusche, die du dir vorstellen kannst, wenn du das abends im Dunkeln spielst und rennst durch eine dunkle Höhle. Dann geht dieses... Ah, Mist.
Oh. Ja, aber sehr passend. Aber auch dort findet man in den oberen Geschossen noch irgendwelche Leute, die vielleicht was verloren haben in den unteren Bereichen. Zu dem Zeitpunkt ist man auch schon ein recht passabler Kämpfer.
Ja.
Sonst wäre man auch nicht so weit gekommen. Und diese Entwicklung, wie viel mächtiger man wird, ist auch etwas sehr Schönes, finde ich.
Oh ja, total. Ich finde, das haben sie unglaublich schön im Gameplay dargestellt. Denn was wir noch gar nicht erwähnt haben, die Steuerung ist ja mit eines der größten Kritikpunkte für die einen und für die anderen der größte Pluspunkt des Spiels. Ich bin eher der Pluspunkt-Mensch. Denn ich liebe die Steuerung. Die Steuerung lief, am Anfang gab es noch gar keinen Maus-Support. Der wurde erst dann zum Release reingepatcht. Und das Spiel spielst du normalerweise über die Pfeiltasten. Steuerst du damit deinen Charakter. Und STRG ist dein Benutzen. Also wenn du die STRG-Taste gedrückt hältst und dann nach oben drückst, dann benutzt du zum Beispiel Gegenstände. Du öffnest Türen, du öffnest Truhen oder sonst was. Benutzt halt. Gleichzeitig, wenn du eine Waffe draußen hast, hältst du die STRG-Taste gedrückt und mit den Pfeiltasten kannst du dann bestimmen, wie schlägt dein Charakter. Nach links drücken ist ein Schlag von links, nach rechts drücken ist ein Schlag von rechts, nach oben drücken ist ein Schlag nach vorne und nach unten drücken ist blocken. Und das kannst du natürlich sinnlos spammen, aber du kannst dir auch anschauen, wie die Animationen sind und versuchen, daraus eine Combo zu schneiden. Und das macht schon am Anfang Sinn, aber dein Charakter hält Waffen halt am Anfang noch sehr blöd. Also wenn du eine Zweikampfwaffe, Zweihandwaffe hast, dann hält er die eher wie so eine tonnenschwere Axt in beiden Händen mit einem krummen Buckel. Aber je mehr du in diese Skills investierst, Einhandkampf, Zweihandkampf, desto mehr Prozent für Prozent fängt dein Charakter an, die Waffe anders zu halten und schwingt sie anders, wodurch du schneller Kombos machen kannst und dadurch effektiver kämpfst. Also es ist nicht nur, dass dein Charakter lernt, sondern dass dir, ohne dass der jetzt einfach aufploppt, du hast eine neue Kombo gelernt, drücke viermal diese Taste, sondern dass dir als Spieler selbst einfach jedes Mal, wenn dein Charakter stärker wird, dir mehr erlaubt wird zu tun mit den eigenen Skills, die du an deiner Tastatur hast. Und das fand ich extrem geil mit der grafischen Veränderung, einfach wie er die Waffe hält, dass er halt irgendwann hält wie ein Conan der Barbar.
Ja, er zieht sich vor allem auch durch die anderen Waffen auch. Also auch Fernkampfwaffen, auf einmal kannst du zielen vernünftig. Vorher schießt du quasi wackelig irgendwo hin und dann triffst du auf einmal. Mhm. Und zwar richtig gut. Und verschwendest nicht 5 Pfeile, ehe du den Wolf auch nur einmal getroffen hast.
Ja.
Also ja, abgesehen davon, dass natürlich auch hier wieder ein System drinnen ist, und die stärkeren Waffen kannst du nur mit einer gewissen Stärke oder Geschicklichkeit tragen etc. Das ist ja auch nichts Untypisches. Zur Steuerung muss ich auch noch sagen, einerseits natürlich, es fühlt sich toll an, wenn man auf einmal mehr kann. Man fühlt sich auch richtig so.
Ja.
Andererseits, man lernt sie ja auch als Spieler erst. Also sie ist extrem gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach.
Ja.
Allerdings, wenn man sich ein bisschen reinfuchst und offen ist dafür, dass die halt ganz anders ist als alles, was man kennt, dann funktioniert sie auch.
Ich finde, gut, zu dem Zeitpunkt habe ich jetzt persönlich noch nicht viele Third-Person-Rollenspiele gespielt, deswegen war für mich kein Standard. Und ich glaube, damals war noch nicht so richtig der Standard, nicht wie heute, jedes Spiel, ob Ego-Sicht oder Third-Person, das spielst du mit WSAD. Strategiespiele spielst du meistens sogar mit WSAD als Scrolling. Also die Hand,
ja,
quasi Hand zur Maus, Hand auf WSAD ist fast immer dieselbe. Und das war eines der seltenen Spiele, die es halt anders gemacht haben, bei denen du auf den Pfeiltasten spielst. Und das ist halt schon... Es ist schon was anderes, aber ich fand's damals, ich musste mich damals nicht umgewöhnen. Ich glaube, Leute, die das heute jetzt zum ersten Mal spielen würden, für die wäre es wahrscheinlich sehr wirr.
Ja, es war üblich, dass man sich einmal an eine Steuerung gewöhnen musste damals, weil ich meine, jedes zweite Spiel hatte einfach eine andere.
Eben, genau. Es gab noch nicht so eine Standardisierung in der Steuerung einfach.
Ich meine, WSAD war gerade da, also dass es gekommen ist, dass es üblich wurde bei Shootern und so weiter. Aber ich war jemand, der sehr lange mit den Pfeiltasten gespielt hat,
ich alles auch. Mögliche. Ich spiele heute noch, also. ich schaue runter auf Leute, die mit WSAD Rennspiele spielen. Also wenn man sie schon mit Tastatur spielt, dann spiel die mit den Pfeiltasten, so wie man es früher bei den DOS-Zeiten gemacht hat. Oder mit dem Numpad, wenn ihr noch eins habt.
Nein, wie gesagt, ich habe die Shooter auch mit den Pfeiltasten gespielt und habe seltsam verkrüppelte Hände dabei gehabt, aber es hat funktioniert.
Die ersten Spiele wie Doom und Wolfenstein und so weiter, die gingen nur mit Pfeiltasten. Da war WSAD ja nicht belegt.
Und ich habe Counter-Strike genauso belegt, wie ich es in der LAN-Party gespielt habe. Mhm. Aber ja, und dementsprechend war das jetzt keine Umstellung per se, sondern ein Reinfuchsen. Man musste sich ein bisschen damit beschäftigen. Von heutiger Sicht ist das ganze System natürlich veraltet und ein bisschen klobig.
Ja,
definitiv. Aber es funktioniert. Es funktioniert definitiv. Und
vor allem, du hast halt schon gemerkt, dass dieser Maus-Support wirklich bei Release reinkam. Also die Maus im ersten Teil. Im zweiten Teil bringt es auch nicht besonders viel. Ich habe noch nie bei Gothic 1 und 2 die Maus in die Hand genommen. Das ist für mich kein Spiel, das ich mit Maus steuere. Das wirkt einfach sehr, sehr seltsam.
Ja. Naja, und wenn man sich eben dann zum Superhelden mehr oder weniger entwickelt, im Verhältnis zu allen anderen im Lager, kommt man dann auch irgendwann zu Xadas.
Ja.
Der dann quasi das Erwachen des Schläfers vorhergesehen hat oder so ähnlich und es mit dir, deiner Hilfe verhindern will oder so.
Ja.
Wobei man nie genau weiß, was er vorhat.
Richtig, Xadas ist einer der Magier, also die ganzen großen Magier, Feuermagier, Wassermagier und Xadas eben, waren im Prinzip vorher alle in einer Gilde. Und das sind die Magier, die auch diese Barriere erschaffen haben. Bei der eben angesprochenen Revolte im alten Lager, bei dem man dann quasi rausgeworfen wird, geht man im Prinzip ins neue Lager und versucht dann, sich darum zu kümmern, diesen Plan zu entwickeln, dass dieser gigantische Erzhaufen, der magische Erzhaufen, den das neue Lager da angehäuft hat, den versuchen die Wassermagier dort eben zu benutzen, um die Barriere zu klein zu hacken. Und die wollen die Hilfe von Xadas. Oder beziehungsweise so richtig will eigentlich keiner die Hilfe von Xadas, weil Xadas ist der Einzige, der sich abgespalten hat von der ganzen Magiergruppe. Der verfolgt nämlich die dunkle Magie, die bei allen anderen Magiern extrem verpönt ist. Und deswegen will eigentlich keiner so richtig die Hilfe und es weiß auch keiner so wirklich, wo er ist. Denn Xadas hat so die Angewohnheit, das ist quasi der Camper von damals, baut er seinen Turm woanders auf. Das kann innerhalb von ein paar Tagen passieren und er hat auch nicht so Bock auf Besuch, also insofern wieder ein komischer Camper er hat auch gerne mal so ein paar Golems einfach vor der Tür, also und Harpien und was man so im Lager hat.
Ja, vor allem hat seinen Turm baut er ja mit Dämonenhilfe auf und so weiter, also alleine das macht ihn ja schon sehr verdächtig.
Auf jeden Fall, es ist jetzt nicht der Charakter, bei dem du sagst, mein neuer bester Freund, aber er hat zumindest die beste Synchronstimme im Spiel.
Nein, aber er ist dann der beste Freund im weitesten Sinne, weil er ist der Einzige, dem man am Ende wirklich noch irgendwie vertraut, meiner Meinung nach.
Das stimmt.
Also von denen, die irgendwas zu sagen haben, sagen wir es so. Ich meine, irgendwelche Leute, die klein geblieben sind im Gegensatz zum Hauptcharakter, mit denen kommt man schon noch gut zurecht, aber Xadas ist der Einzige, der scheinbar irgendwie noch Vernunft hat in dem Ganzen.
Ja, ist auch der Einzige, der irgendwie versucht, noch ein gewisses Ziel zu erreichen, denn die Sumpfspinner vergöttern ihren Schläfer und wollen, dass der kommt und setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihn zu beschwören. Die im neuen Lager sind verbissen auf ihren magischen Erzhaufen, den sie jetzt mit großer Mühe zusammengeschaffelt haben. Den wollen sie jetzt natürlich auch irgendwie benutzen. Und die im alten Lager spinnen komplett und wollen mehr. Mehr von allem.
Ja.
Deswegen ist Xadas tatsächlich dann die einzige vernünftige Ansprechperson, die du noch hast, die dann sagt, okay, scheiß aufs alte Lager, die sind Idioten. Scheiß aufs neue Lager, das sind Trottel. Geh ins Sumpflager und guck, dass dieser komische Schläfer nicht rauskommt. Der ist nicht so cool, wie alle glauben.
Ja, der kennt ihn nämlich womöglich persönlich, der Dämonenbeschwörer. Nein, er weiß von ihm zumindest sehr viel, das ist klar.
Ja.
Und ja, und das ist dann eigentlich auch das Finale, um das es geht, den Schläfer aufzuhalten.
Richtig.
Denn er bekommt dann noch die Mega-Rüstung und das Mega-Schwert und was auch immer.
Ja, die bekommst du im Prinzip aus den Erzhaufen raus. Also dieser magische Erzhaufen ist zumindest dafür da, dass du eine Erzrüstung, ein Erzschwert bekommst. Es gibt viele Rüstungen in diesem Spiel, das sind immer komplette Sets. Und viele davon, es war immer so, dass okay, zu welchem Lager gehe ich, welche Rüstung sieht am coolsten aus?
Ja, das gehört dazu.
Ja, und die Erzrüstung ist natürlich Geschmackssache, aber die Erzrüstung finde ich schon, das ist schon der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt spiele ich das Spiel, denn leider bist du halt im letzten Abschnitt dann.
Ja, klar.
Ja, es sieht zumindest jetzt, ab dem Zeitpunkt noch schön aus.
Passt aber auch ganz gut und dann hat man eben das Finale, man schickt den Schläfer zurück, woher gekommen ist und wird verschüttet.
Richtig, ja. Man geht leider hops bei der Nummer. Das ganze Sumpflager spinnt dann so richtig. Alle sind vollkommen unter diesem Wahn vom Schläfer. Und ja, als der Schläfer dann beschworen ist und im Prinzip durch so eine Art Portal halb durchguckt, noch nicht so richtig in der Welt drin ist, siehst du, was es eigentlich ist. Es ist nämlich offensichtlich wieder irgendwas, was von Cthulhu inspiriert ist und gleichzeitig ein Minecrawler in Nummer größer. Also er sieht ein bisschen wirr aus. Und der, ja, das ist dann dein Endkampf in so einer, ja, amphitheatermäßigen Gebilde. Kein besonders angenehmer Endkampf. Du kämpfst eigentlich nicht wirklich. Es gibt so Säulen, an die du ran musst, um dort Schwerter reinzustecken in die Herzen des Schläfers, während der die ganze Zeit auf dich ballert. Ist sehr unangenehm. Die Steuerung ist halt einfach ein bisschen hakelig für sowas und die Kamera auch. Und ja, es ist nicht wirklich kein besonders schöner Kampf, aber es ist epochal. Und die Cutscene am Ende ist auch sehr besonders. Ich frage mich gerade, sieht man am Ende vom ersten schon, dass du auch wieder gerettet wirst? Nee, ne? Das ist quasi, das haben sie sich aufgehoben für den zweiten.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war nicht beim Ende vom ersten. Das war eben auch glaube ich, ich hätte das so in Erinnerung. Ich kann mich gerade irren, dass das eben auch so ein Aha-Erlebnis für mich war. Was ein so ein Ende?
Ja, du.
Der Held ist im Arsch quasi.
Richtig, du wirst halt, wie du schon gesagt hast, du besiegst den Schläfer, stichst dein Erzschwert in den Schläfer rein und dann löst er sich in einer riesigen Explosion im Prinzip auf und ja, das Amphitheater stürzt auf dich drauf. Und ich, ja, wie gesagt, ich glaube, da hört die Cutscene auf. Im zweiten Teil, im Intro, wird dann quasi von da aus dann weiter gesponnen, dass Xardas dich aus diesem Turm oder aus dieser Verschüttung rauszieht mit Magie und zu sich teleportiert und dabei, oh, Surprise, verlernst du alles und verlierst all deine Ausrüstung. Aber ja, mit dem, ich glaube, das sieht man nämlich noch am Ende vom ersten, mit dem Fallen des Schläfers und ja, deiner Auslöschung löscht sich auch die Barriere auf und damit ist die Welt offen für verflucht böse Typen in die generelle Bevölkerung zu wandern und dort ihr Unwesen zu treiben. Und das erlebt man dann in Teil 2 und 3.
Ja, für verflucht böse Typen und einige Kiffer.
Ja. Die alle so völlig brei sind, weil sie jetzt gar nicht mehr wissen, was Phase ist. Ihr Gott ist tot und die wussten nicht, was sie in den letzten 5 Wochen gemacht haben.
Ja.
Also genau das Übliche so bei Kiffern halt.
Oh Gott. So, der grüne Novize wird schon richten.
Ja, so ist es. Das dämpft den Fall.
Ja, also in Summe, die Story ist nicht wahnsinnig wichtig für das Ganze. Die Charaktere machen das Spiel zum allergrößten Teil. Die Atmosphäre absolut. Ja, das sind die positiven Dinge eigentlich. Das Kampfsystem ist interessant. Die Entwicklung des Helden spürt man eigentlich fast mehr als in den meisten anderen Spielen.
Ja.
Einfach auch, weil man den Gegnern, die einen am Anfang umbringen, dann Paroli bieten kann im Laufe des Spiels. Was in vielen Spielen ja nicht der Fall ist, dass du kommst einfach in ein neues Gebiet. Ja, wenn du zurückkehrst, fühlst du dich mächtig, weil jemals Herausforderungen einfach geschlachtet werden. Aber das ist hier eben nicht der Fall. Natürlich auch da, auf einmal kannst du irgendwelche Mole Rats und wie sie alle heißen, mit einem Schlag erledigen. Das ist alles schön und gut, aber dass du auf einmal gegen Snapper ankommst, dass mehr oder weniger Velociraptoren oder sowas in der Art sind. Ja. Und,
es wurde ja, halt nicht mitgelevelt.
Das fühlt sich einfach gut an. Genau. Es fühlt sich einfach gut an, stärker zu werden in dem Spiel. Und das finde ich großartig. Wobei man sollte sich fast zu keinem Zeitpunkt des Spieles und fast egal welchen Gegnern mehreren gleichzeitig stellen.
Nee, denn die haben nicht die Freundlichkeit, dann alle im Kreis zu warten, bis du den einen besiegst. Die hauen alle auf dich drauf. Wenn sie die Möglichkeit haben, werden sie das auch tun.
Und dann zerlegen dich Orkschlechter dann auch noch 15 Goblins auf einmal. Ja.
Richtig. Ja gut, über die Orks haben wir noch nicht mal geredet. Es gibt tatsächlich ein ganzes Ork-Lager in diesem Minental und dort kommen auch immer mehr Orks dazu und haben sich im Prinzip zu so einer Sippe zusammengefasst, die dort auch noch Beschwörungen betreiben. Also wir haben so vieles nicht erwähnt. Wir haben die ganzen Charaktere nicht erwähnt, wie Lee, den Anführer vom neuen Lager, Gomez, den Anführer vom alten, wie ist er noch, Iberion, der Anführer vom Sumpflager, oder auch mehr über die Leute, die mit der rumlaufen, wie Laris, Lester, einer der Charaktere, die auch immer wieder vorkommen, Gorn, auch einer der Leute aus dem neuen Lager, die dir immer wieder helfen, die schon so ein Stück weit zu deinen Freunden dann werden, auch über die nächsten Teile verteilt, die du dann, ich glaube, bis zum dritten Teil, die nächste Zahl kommt bei mir nicht vor in Gothic, bis dahin auf jeden Fall auch noch mit auftauchen. Und das ist schon,
ja,
es gibt eine Menge zu entdecken.
Ja, absolut. Ich meine, es ist so vieles stimmig, es funktioniert vieles sehr gut. Und trotzdem ist es, gerade die ersten Versionen waren ein Bugfest ohne Ende, damit wir auch zu negativen Punkten kommen.
Ja, definitiv.
Weil das zieht sich durch die Gothic-Teile komplett durch, weil auch der erste war eine Katastrophe beim Release. Ich habe ihn zu dem Zeitpunkt deshalb nicht gespielt, weil die Testberichte auch das gesagt haben.
Ja, es war wirklich fies. Aber das ist leider so eine Krankheit, die Piranha Bytes, die Entwickler, erst seit neuestem eigentlich wirklich, seit der Risen-Reihe im Prinzip wirklich in den Griff bekommen haben. Ihre Spiele waren zum Launch immer sehr verbuggt. Es wurde nach und nach besser, dann sehr, sehr schlimm und dann wieder besser. Und das Gothic 1 ist leider halt, ja, Erstlingswerk und es wirkt an vielen Stellen ein bisschen überhastet. Man sieht das auch im Intro zum Beispiel, die Cutscene im Intro, bei der man seinen eigenen Charakter sieht, da hat er kurze Haare. Und sobald man dann unten aufkommt, hat er einen Pferdschwanz. Also, und lange Haare. Und deswegen, das ist ein bisschen seltsam, weil man sich dann schon fragt, wie kann das passieren? Also, das muss doch irgendjemandem auffallen. Wie schwer konnte das jetzt sein? Aber da wurde es wohl auch sehr überhastet gemacht. Und also es hat, die Bugs gehen eigentlich von den schwerwiegenden Bugs wie ständigen Crashes, mal ganz abgesehen, es gab Save- und Load-Bugs, wo dann Charaktere nicht richtig geladen wurden. Es gab unzählige Dialogprobleme oder halt die angesprochenen Probleme, dass Leute einfach irgendwas nicht, die KI was nicht richtig versteht und greift dich dann an, obwohl du gar nichts von denen wolltest. Das Anvisieren von Gegnern, das Automatische, kann manchmal ein bisschen schwierig sein, sodass, wenn jemand mit dir kämpft, es passieren kann, dass du nach dem Kämpfen mitten im Schlagen plötzlich ihn anvisierst und schlägst auf ihn drauf und ein Schlag reicht und dann ist er sauer auf dich und du musst neu laden. Also da gab es vieles, sehr vieles.
Ja, hat das Gesamtbild leider stark getrübt. Allerdings, wenn man die durchgepatchte Version gespielt hat, auf einem System von damals, muss man leider dazu sagen, dann lief es wirklich gut, weil heutzutage Gothic es vernünftig zum Laufen zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Wobei ich nicht weiß, wie die Steam-Version läuft.
Ich habe beide Versionen, die Steam-Version und die Good Old Games-Version, und beide sind im Prinzip baugleich. Also die laufen auf Windows 10. Schön ist auch, dass selbst die ganz alte Gothic-Engine von Gothic 1 und 2 in 1080p läuft, wahrscheinlich sogar höher. Ich habe keinen Bildschirm, der höhere Auflösung hat. Das ist angenehm, aber es läuft sehr instabil, selbst mit Community-Patches, die man auf der Webseite World of Gothic, die man auf jeden Fall hier noch erwähnen sollte, das ist eine der besten Fanseiten, die ich jemals gesehen habe, wo man da auch unglaublich viel noch findet. Dort gibt es auch eine Mod oder beziehungsweise eine Total Conversion, die in der Mache war. Ob die noch besonders aktiv entwickelt wird, weiß ich nicht, wo irgendjemand versucht, Gothic 1 in einer neueren Engine neu zu programmieren, damit stabiler läuft. Aber ich glaube, da ist auch lange nichts mehr passiert. Es ist ein bisschen schade. Es wäre sehr schön, sehr, sehr toll. Liebes Piranha Bytes, lieber Björn oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, doch mal kurz drüber nachzudenken, ob es nicht eine geile Idee wäre, eine Remaster-Packung mit den ersten drei Teilen zu bringen, in denen man einfach mittels Patch den vielleicht auch für die Steam- und GOG-Versionen anzubieten, die Sachen fixt, damit es stabiler läuft unter neuen Systemen und sich, oder vielleicht sich wirklich mal anzunehmen, einer richtigen Remaster-Version mit neuerer Grafik, wäre auch toll. Würde ich mich freuen.
Ja, wäre auf jeden Fall schön, das Spiel nochmal anzugehen, weil im aktuellen Zustand würde ich es nicht anfassen.
Nee, ich habe es ja gemacht vor ein paar Jahren und es hat sich nicht gelohnt. Es hat meinen Eindruck eher ein bisschen getrübt, weil man dann natürlich mit keinem besonders guten guten Stimmung aus sowas rausgeht. Ich hab allein an dem Schläferkampf, glaube ich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so gekämpft mit ständigen Spielcrashes und irgendwann hat man dann die Schnauze auch voll.
Ja. Und das ist eigentlich irrsinnig schade, weil das Gesamtwerk ist eigentlich ein sehr gutes, grundsätzlich.
Ja. Es ist lustigerweise ein Universum, eine Story und eine Atmosphäre, die ich mir fantastisch in anderen Medien vorstellen könnte. Ich würde liebend gerne ein Pen and Paper haben in einem Gothic-Universum. Ich würde liebend gerne eine Hörspielreihe über die Gothic-Story haben. Warum nicht? Mit denselben Sprechern. Und der Hintergrundmusik von Kai Rosenkranz. Hintergrundmusik von ihm, die Sprecher, die im Originalteil dabei waren, die Story einfach nochmal nacherzählen. Auf jeden Fall, wäre fantastisch. Ist eine Popcorn-Story, die dafür sich zum reinen Konsum absolut eignen würde.
Ja, absolut. Und spielerisch eigentlich auch viel Spaß macht,
ja.
Wenn die Bugs nicht wären. Es ist wirklich die rein technische Seite, die das Problem darstellt.
Ja, richtig. Und es ist leider...
Alles andere funktioniert noch.
Es hat sich ja leider auch dann so durchgezogen. Ne? Gothic 2 lief sauberer, aber auch nicht so sauber. Es ist dieselbe Engine, es gab ähnliche Probleme und Gothic 3 war leider die größte Katastrophe, die sich Piranha Bytes hätte erlauben können. Es ist öffentliches Geheimnis, dass es nicht ihre Schuld war, sondern schönen Gruß an Joe Wood, den lieben Publisher, den es zum Glück nicht mehr gibt. Aber es hat nie sein sollen. Und Gothic 4 wie hieß es dann? Arcania, Gothic Story? Das erste Spiel, bei dem ich Migräne bekommen habe. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Aber damit hatte Piranha Bytes auch nichts mehr im Hut.
Ja. Ja, wie gesagt, deshalb sind wir aber auch beim ersten Teil geblieben. Zugegeben, über den zweiten könnte man auch umfangreich reden, Meinung nach, weil es auch für das, was er gemacht hat, großartig. Weil was wir jetzt gar nicht zum Beispiel erwähnt haben, was auch die Welt so lebendig macht, die Interaktionen mit so vielen Gegenständen. Du kannst Schwerter schmieden, du kannst Fleisch braten.
Das Schwerter schmieden und das, was wir am Anfang gesagt haben, das zu Lehrmeistern gehen, mit denen reden und lernen. Mhm. Schwerter schmieden ist, du musst an eine Schmiede gehen, du nimmst einen Rohstahl und dann fängst du an, den zu erhitzen im Ofen, gehst dann an den Amboss, schlägst das Ding breit, gehst dann an den Schleifstein, schleifst das Ding, musst dann ans Wasserbecken, kühlst das Ding runter. Du machst wirklich...
Zuerst kühlen, dann schleifen, aber egal.
Ja, genau. du tust was wirklich. Du musst ein ganzes Prozedere durchgehen. Da direkter Vergleich mit Gothic 4. Es gibt keine Lehrmeister, es gibt ein Menü, da klickst du einfach zum Lernen und wenn du ein Schwert bauen willst, klickst du das im Menü an und hast es dann. Das sind die Unterschiede zwischen... Dieser Entwickler hat verstanden, eine Welt zu bauen, die glaubwürdig ist. Dieser Entwickler will Geld. Das ist einfach, das ist schon wirklich irre. Du kannst Alkohol trinken, um dich zu betrinken. Und den gibt's an jeder Ecke und jeder dritte NPC will eine Flasche. Du kannst an Wasserpfeifen nuckeln, wenn du ins Sumpflager gehst. Du holst dir das ganze Sumpfkraut. Du kriegst jeden Tag eine Portion Sumpfkraut umsonst im Sumpflager. Für diejenigen, die das gerne haben. Und du kannst das konsumieren, du kannst so viel tun in diesem Spiel, da steckt so viel Liebe drin und jeder Zentimeter der Welt ist handgemalt, nichts ist autogeneriert und das merkt man einfach.
Das ist vollkommen richtig, weil du findest Kräuter an den richtigen Stellen, dort wo man sie vermuten würde, die Tiere mehr oder weniger, also eigentlich sind es Monster, die durch die Wälder streifen, fühlen sich nicht so an, als wären sie da drin reingesetzt und ja, sie sind halt da. Selbst die Monster in den Dungeons fühlen sich nicht so an, als wären sie reingesetzt, damit sie auf den nächsten Helden warten, sondern dass die dort leben.
Ja.
Die Minecrawler leben dort unten. Das fühlt sich vollkommen so an und da ist ein Eindringling, den sie abwehren wollen.
War das nicht sogar am ersten mit der Minecrawler-Königin? Ich meine,
Ich glaube schon. Ich bilde es mir gerade fest.
Absolut widerliche Kreatur, die du ganz unten findest. So ein Riesen, die halt die Minecrawler wirft, ist sehr, sehr lecker. Aber ja, du hast eigentlich, wenn du durch diese Welt gehst und siehst irgendeine Ecke, siehst einen Weg, eine Anhöhe, einen Berg, eine Spitze, eine Höhle, sonst irgendwas und denkst, da würde ich ganz gerne hingehen, du wirst dort was finden. Es ist nie so, dass du irgendwo hingehst und sagst, okay, was hat jetzt? Es ist immer, an jeder Ecke ist was, da sind Ruinen, alte Ruinen, von denen du denkst, was war denn hier dann früher? Wo dann versteckte Schätze sind oder auch ganz besondere Monster. Es gibt eine kleine Goblin-Höhle, zu der ich immer gehen wollte, aber da steht halt eine Riesengruppe Goblins davor und die leben in dieser Höhle und es macht Sinn, dass die da leben und auch da findest du Loot, weil Goblins klauen einen Haufen Scheiß. Also es ist,
ja,
es ist so logisch und sinnvoll und stimmig aufgebaut in dieser Welt und all das spricht für mich eben für den ersten Teil gegenüber dem zweiten, weil auch der zweite ist gut und macht das auch alles so, aber die Skalierung ist so viel größer beim zweiten Teil, dass das einfach zu viel ist. Und nur mal so als Anmerkung, im zweiten Teil ist der komplette erste Teil mit drin, denn du kannst im zweiten Teil in das Minental gehen und das ist nochmal komplett da. Und wie viel nochmal doppelt so groß außenrum von Corin ist von der Welt, in der du rumläufst? Also es war dann zu viel. Und der erste Teil ist für mich genau die richtige Mischung.
Ja, er hat einfach gut funktioniert. Aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort über Gothic.
Ja.
Es war die richtige Mischung. Es hat den Zeitgeist getroffen. Es hat sich als deutsches Rollenspiel durchgesetzt zu einer Zeit, wo es eigentlich umgeben war von Rollenspielgrößen aus Übersee.
Ja, richtig. Und das ist ja immer noch so.
Ja. Und es gibt viele Leute, die sich sehr positiv daran erinnern, Gothic gespielt zu haben damals, dass sie damit groß geworden sind. Ich meine, groß geworden stimmt ja bei mir nicht. Ich war 18 oder 19, keine Ahnung jetzt. wo ich es gespielt habe. 18, wie es rausgekommen ist, aber wahrscheinlich ein bisschen später. Wie gesagt, ich habe auf die Patches gewartet.
Mhm.
Und ja, und dementsprechend ein Meilenstein in der Videospielgeschichte auf seine Art und hat garantiert auch viel geprägt. Und ich würde mich extrem wundern, wenn die Macher von The Witcher nicht Gothic gespielt haben.
Ja, definitiv. Definitiv. Also die Derbheit, die auch dort in Witcher herrscht und die Glaubhaftigkeit, die dort, was für mich auch wieder, Witcher ist eines meiner Lieblingsrollenspielreihen, genau wie Gothic das ist. Offensichtlich hat es damit was zu tun. Die Welt muss für mich glaubbar sein. Und
nicht
deswegen
nur das,
mag ich Bethesda-Rollenspiele nicht so sehr wie die eben genannten.
Ja, ich mag einfach auch diese Sache, dass du einen definierten Charakter hast.
Ja.
Du kannst ihn nicht frei erstellen, das ist schön, etwas frei erstellen zu können, aber ein Charakter, der in der Welt definiert ist, ich meine, Geralt von Riva noch viel mehr als der namenlose Charakter, der ist einfach spannender, der erzählt die bessere Geschichte im Endeffekt, weil du ihn besser ansprechen kannst. Ein generisch erstellter Charakter, einerseits kann ihn niemand per Namen ansprechen.
Ja.
Ich meine, das ist so banal, aber es ist einfach so, dass das massiv etwas ändert. Andererseits, beim Namenlosen ist das ja eigentlich ein Running Gag. Ja.
Hey, du!
Einerseits das, andererseits, wie heißt du eigentlich? Mein Name ist, egal, interessiert mich nicht. Und das zieht sich durch. Ich glaube, im zweiten Teil auch einige Male.
Ja, ja, das ist immer dabei.
Ja, also, er hat wahrscheinlich einen Namen. Mich würde ernsthaft interessieren, ob die Entwickler ihm einen gegeben haben.
Ich glaube, die Frage haben sie 100.000 Mal gestellt bekommen. Hoffentlich wird irgendwann Gothic 5 entwickelt, wo wir den richtigen Namen dann als finalen Moment finden wir dann raus, wie er wirklich hieß.
Genau.
Naja, Aribert. Bleibt noch eigentlich ganz kurz drüber zu sagen, wie kann man die Spiele, wenn man denn will, noch spielen. Wir haben es eben schon erwähnt, Good Old Games und Steam hat jeweils eigentlich alle Teile. Also Gothic 1, 2, 2 mit Add-on, Nacht des Raben, 3 mit dem Add-on, das diese indische Firma programmiert hat, das man am besten auch nicht spielt. Dafür gibt es nochmal externe Patches. Aber naja, 3 kann man mittlerweile gut spielen. Mittlerweile ist es soweit gepatcht, dass man es vernünftig spielen kann. Und diese Versionen müssten auch up-to-date sein mit den Community-Patches. 4 gibt's auch, lasst's bleiben. Und für die moderneren Sachen, die Risen-Reihe. Eigentlich Risen 1 würde ich noch den Leuten am meisten empfehlen, weil es noch am nächsten an Gothic drankommt. Risen 2 und 3 fand ich persönlich nicht mehr so toll und wurde so ein bisschen, hat sich das Konzept ein bisschen aufgelöst. Und dann natürlich Elex, der neueste Teil, der neueste Streich der Piranha-Bytes-Leute. Kann man Fan davon sein? Ich mochte es ganz gerne. Aber kommt für mich an Gothic jetzt nicht ran. Aber ja, so kann man die Spiele dann noch spielen, wenn man denn will. Wie gesagt, bei den ersten zwei Teilen mit Vorsicht genießen. Viel werden sie nicht kosten, aber man kann sich in die Nesseln setzen. Erwartet dann halt einfach, dass ab und zu mal Abstürze sind und speichert öfter. Das ist eine gute Vorsichtsmaßnahme.
Wobei die Quick-Save-Taste existiert, glaube ich, auch schon im ersten Teil.
Das Na, siehst du. Nur nicht auf die falsche F-Taste drücken, sonst kommst du in Fenstermodus und dann kannst du das Ding direkt in die Hose. Dann war Feierabend.
Oder du lädst neu, statt zu speichern.
Oh, ja.
Ja. Ja, egal. Das sind Traumata der Vergangenheit.
Ich finde, umgekehrt wird aber noch ein schlimmerer Schuh draus, wenn du speicherst in einer Situation, wo du nur noch laden wolltest.
Ja. Also speichert nicht nur mit Quicksave. Hey. Die Weisheit der Woche, des Monats, wie auch immer. Ja, das so viel war einmal zu Gothic 1. Dann noch kurz vielleicht zum Abschluss. Was hast du in letzter Zeit so ausprobiert, gespielt oder worüber du reden möchtest?
Judgment, ich hoffe, man spricht Judgment aus, oder? Judgment. Keine Ahnung, von den Yakuza-Machern angefangen und kann verlauten lassen nach den ersten 10 Stunden, das ist das beste Spiel, das die jemals entwickelt haben. Und es ist ein bisschen schade drum, dass die Yakuza-Reihe erst beendet werden musste, bevor sie mit einer neuen IP sich zu Änderungen, weil es ist im Prinzip dasselbe Spiel, sich dann zu Änderungen getraut haben, denn die hätte es auch bei Yakuza schon haben können und die sind fantastisch. Es ist ein sehr tolles Spiel, wer Yakuza mochte, spielt Judgment, könnt ihr blind kaufen, ist fantastisch. Dann habe ich das Bloodstained angespielt, das neueste Spiel von den Castlevania Symphony of the Night machen. Hat mir auch gefallen, war okay. Hat mich jetzt noch nicht so gepackt, muss ich sagen. Aber ist, glaube ich, ein solides, cooles Spiel. Mario Maker 2 habe ich kurz angezockt. Auch da, jo, ist Mario Maker im zweiten Teil. Ist im Prinzip dasselbe wie vorher. Wenn man es einem vorher gefallen hat, dann wird man es jetzt auch mögen. Und dann habe ich noch ein Choose Your Own Adventure Book zum Geburtstag bekommen, das ich angefangen habe zu spielen. Ist mein erstes eigenes. Sonst habe ich hier immer nur online oder über irgendwelche Apps mal gespielt. Buch ist schon nochmal ein gutes Stück geiler. Und das ist absolut fantastisch. Das nennt sich, jetzt muss ich gerade selber gucken, Metal Heroes. Genau, Metal Heroes, The Fate of the Rock. Ist sehr cool, ist von jemandem geschrieben, der auch eine der neuesten Ausgaben von Einsamer Wolf geschrieben hat, was ja die riesige Reihe ist. Und das hier hat sogar noch eine Soundtrack-CD dabei. Man ist quasi ein Rocker, also so ein sehr trauriger Rock-Fan, Metal-Fan, der dann von einem Auto überfahren wird und als Geist dann weiterlebt und quasi vom, möglicherweise vom Teufel, man weiß es nicht, engagiert wird, um eine Band, eine junge Band aus jungen Leuten zum Rock-Olymp zu führen, zum Metal-Olymp zu führen. Es ist unglaublich witzig geschrieben, es macht eine Menge Laune, es hat verschiedene Schwierigkeitsgrade und auf dem höchsten Spiel ist jetzt, hast du wirklich das Gefühl, du spielst Pen and Paper, du wirst ständig nur am Regeln nachschlagen und hin und her blättern. Es ist Arbeit, aber es macht Spaß. Und wenn du es nicht willst, machst du halt auf einfach und dann...
Also, davon habe ich tatsächlich gehört, von diesem Choose Your Own Adventure Buch, also von diesem Abenteuerspielbuch, wie es eventuell auf Deutsch auch genannt wird, weil das gab es in irgendeinem meiner Podcasts, war es ein Interview mit dem Macher, deshalb kenne ich das. Das ist sehr spannend. Also, ist das auch relativ umfangreich illustriert oder mische ich da was durch?
Ja, das hat nochmal einen eigenen Zeichner mit drin und schön ist auch die CD, die Audio-CD, die du dazu bekommst, da sind auch nochmal alle möglichen Artworks drin und so weiter. Das ist sehr schön. Echt klasse gemacht. Ja.
Na, ist auf jeden Fall eine spannende Art und Weise, eine Geschichte zu erleben. Vielleicht reden wir darüber auch mal mehr.
Ja, auf jeden Fall gerne.
Ja, bei mir ist es leider nicht ganz umfangreich, weil ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit für das Ganze hatte. Ich meine, ja, wir haben The Forest durchgespielt, das war noch eines der Ereignisse der letzten Zeit.
Das hat sich gezogen, aber, ja.
Es hat sich gezogen, aber es war cool am Ende und vor allem, dass wir es gemeinsam spielen konnten, mit Hellnagel gemeinsam. Ja. War eine coole Sache. Muss im Nachhinein auch sagen, hat mir echt viel Spaß gemacht und dass die Story dann doch durchgezogen wurde, gefällt mir einfach. Also finde ich sehr, sehr schön, dass sie ein Survival-Spiel zu einem Ende gebracht haben.
Ja, mehr Survival mit Story.
Mhm. Ja, absolut, weil sich eine Basis und so aufbauen, ist, macht Spaß, keine Frage. Aber das sollte dann auch irgendwo hinführen und dieser Basenbau, wenn der noch ein bisschen mehr Sinn ergeben würde als hier. Hier war schon viel da, aber dass man zum Beispiel dann noch Tränke brauen kann mit Kräutern, die man anbaut, dass man vielleicht eine kleine Schmiede baut, um sich seine stärkste Waffe im Spiel selbst zu schmieden oder was auch immer, ich weiß es nicht.
Das stimmt.
Nur so, so ein paar Ideen, die wir gekommen sind, eben weil das schon sehr gut war da drinnen.
Ja.
Was man alles machen konnte. Auch das mit den Trophäen, so lächerlich es teilweise gewirkt hat, aber irgendwie hat es Spaß gemacht, mit Monstern, die man besiegt hat, mehr oder weniger die Wände zu zieren. Auch wenn das eine Monster nur ein Eichhörnchen war, aber das ist eine andere Geschichte.
Das war aber das gefährlichste Eichhörnchen in der ganzen Welt.
Das Todeshörnchen, ja. Nachschlagen ist ein Monster bei DSA. ja, ansonsten habe ich in letzter Zeit tatsächlich wieder Binding of Isaac Afterbirth Plus angefangen, neu angefangen.
Was?
Ich habe auf der Switch schon über 100 Spielstunden drinnen und habe aber festgestellt, ich habe mir nie die Challenges vorgenommen und festgestellt, wenn du das Spiel eine Zeit spielst, wird es ja immer schwerer und schwerer. Dummerweise die Challenges auch. Du hast dann die alternativen Ebenen in den Challenges, die optionalen Gegner in den Challenges und so weiter. Du hast auch mehr Gegenstände in den Challenges, keine Frage. Aber die sind halt so aufgebaut, dass du ein fixes Set an Items hast, die du nicht so gut erweitern kannst wie im Vanilla-Spiel. Also, und dementsprechend habe ich jetzt einen neuen Spielstand gestartet und mir macht das Spiel auf einmal wieder Spaß. Weil ich hatte sicher seit 3 Monaten das Spiel nicht angestartet und das ist ja skillbasiert, relativ stark. Ja. Natürlich braucht man ein bisschen Glück mit Items, aber je besser man ist, desto weniger Glück braucht man.
Klar.
Und dann steige ich hier ein und war einfach nur frustriert, weil es so hammerhart war. Und dann starte ich das Spiel komplett neu und auf einmal geht alles. Also, mir macht The Binding of Isaac wieder einmal Spaß. Das meistgespielte Spiel von mir wahrscheinlich meines Lebens mittlerweile. Ja, wenn ich alles zusammenzähle. Weil ich habe es am 3DS, ich habe es auf der Switch, ich habe es am PC.
Vor allem jetzt hat es nochmal Potenzial, nochmal weitere 300 Stunden draufzupacken.
Ja, ich komme wahrscheinlich derzeit auf 250 bis 300 Stunden, was bei mir tatsächlich das meistgespielte Spiel meines Lebens ist. Es gibt ja viele Leute, die haben in irgendwas vierstellige Zahlen reingesetzt, in Stunden habe ich nie gemacht. Final Fantasy X ist, glaube ich, auf Platz 2, weil das habe ich zweimal durchgespielt und einmal sogar die schwarzen Beschwörungen angefangen.
Oh je.
Also sehr weit gespielt schon und sehr, sehr stark gewesen, alle optionalen Waffen des Solaris und so weiter. Ja, aber zurück zu Binding of Isaac. Macht wieder wahnsinnig Spaß und ich freue mich jetzt darauf, dass sie noch eine Erweiterung angekündigt haben. Sie haben tatsächlich noch einen DLC angekündigt, wo sie die Anti-Burst-Mod, die ich auch schon gespielt habe, integrieren wollen. Und diese Mod ist einfach so geil.
Machen sie die
ist
dann,
besser als jedes Add-on.
Machen sie die dann zahlungspflichtig? Weil das ist ja eine kostenlose Mod.
Angeblich schon. Und ich bin gespannt, was sie dann wirklich da machen und wie sie es begründen, dass sie jetzt was kosten soll.
Ja.
Ich meine, man muss dazu sagen, alleine die optimale Integration, weil Enterbörse stürzt einfach hin und wieder ab und solche Dinge passieren. Wenn das ist und ist es es eigentlich wert und wenn der Entwickler von der Mod was bekommt davon, bin ich dafür. Aber zu viel verlangen sollten sie eben auch nicht.
Nee, ja, aber trotzdem, mehr Content ist mehr Content. Ist ja cool, auch für ein Spiel, das schon einige Jahre jetzt auf dem Buckel hat.
Vor allem die Leute spielen es noch. Ich meine, ich bin der lebende Beweis dafür.
Ja, richtig.
Und es macht mir auch immer noch Spaß. Ich weiß nicht, was dieses Spiel an sich hat, dass ich es immer noch spiele und immer noch am Stück teilweise einfach mal 3-4 Stunden durchgehend einen Run nach den anderen starte und dann wieder Kombinationen finde, die ich nicht kenne, obwohl ich so viele Stunden drin habe. Und es gibt ja Leute, die spielen schon tausende Stunden. Es gibt verdammt nochmal Let's Player, die haben 1500 Folgen nur Binding of Isaac. Afterbirth Plus von den anderen ohne DLC auch noch solche Mengen.
Es gibt Leute, die spielen sehr dummen Scheiß. Gestern habe ich 10 Stunden House Flipper gespielt. Das ist ein Spiel, bei dem du Häuser aufräumst und putzt, während hinter mir original meine Spüle übergelaufen ist, weil ich sie nicht gemacht habe. Weißt du, es gibt nicht immer einen Grund, warum man Videospiele spielt. Manchmal ist das Hirn einfach blöd.
Mit anderen Worten, sollte ich mir einen Windelwechselsimulator suchen.
Es gibt einen. Ich wette mit dir, es gibt einen. Lass jetzt auf Steam gucken, hundertprozentig.
Ich habe nicht gesagt, ich werde keinen finden. Ich muss ihn nur suchen. Na gut, aber ich glaube, das reicht jetzt eh. Soll es für heute gewesen sein, oder?
Jo, passt. Na dann war es uns mal wieder ein Fest und wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr irgendwas in den Kommentaren zu schreiben habt. Hobbykeller.net, einfach unter den Podcast hier in den Kommentarbereich was rein blubbern. Wir lesen es gerne durch, ansonsten per E-Mail an sven@hobbykeller.net oder an martin@hobbykeller.net sind wir zu erreichen. Auch gerne da die gute alte E-Mail-Post. Ist das schon alt? Naja, und wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge wieder mit einem ganz tollen Thema, das wir dann verraten, weil wir es dann erst wissen.
So ist es, weil darüber denken wir manchmal ein bisschen kurzfristiger nach.
So ist es, fällt gar nicht auf. Naja, dann mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
Auf ein anderes Mal. Ciao.